Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So ticken Pflanzen.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Ich war mal wieder auf Instagram unterwegs und da hat mir die liebe Anna geschrieben. Sie hätte gerne eine Podcast-Folge über Kletterpflanzen, die in Bäume reinwachsen. Liebe Anna, dein Wunsch ist mir ein Podcast. Hier jetzt deine Folge über Kletterpflanzen für Bäume. Fragen wir uns gleich am Anfang, warum machen diese Pflanzen das überhaupt? Also an Bäumen hochwachsen. Kleiner Spoiler. Die Pflanze hat gute Gründe, das zu tun. Erstens, wenn du da unter Bäumen unterwegs bist oder im Wald, was hast du da auf dem Boden? Schatten. Was braucht eine jede Pflanze, um zu überleben, es sei denn, sie ist ein Parasit? Licht, um Photosynthese betreiben zu können. Also, erster Vorteil, wenn du da an Bäumen hochkletterst, du erreichst als Pflanze im Wald Zugang zu mehr Licht. In der Natur, da konkurrieren Pflanzen um Licht. Kletterpflanzen nutzen Bäume als Stütze, um in die Höhe zu wachsen und somit mehr Zugang zum Sonnenlicht zu erhalten. Je höher sie wachsen, desto mehr Licht können sie aufnehmen, desto mehr Photosynthese können sie betreiben. Weiter, in dichten Wäldern oder in Gebieten mit vielen Pflanzen ist der Wettbewerb um Licht und Nährstoffe intensiv. Kletterpflanzen können sich durch das Hochwachsen an Bäumen einen Vorteil verschaffen und sich dadurch von anderen Pflanzen im wahrsten Sinne des Wortes abheben. Drittens, Stabilität. Bäume bieten Kletterpflanzen eine ganz stabile Struktur, an der können sie sich festhalten. Viele Kletterpflanzen haben deswegen spezielle Anpassungen wie Ranken oder Haftwurzeln entwickelt, die es ihnen ermöglicht, sich an der Baumrinde oder an den Ästen festzuhalten. Vierter Vorteil, Schutz. Das Wachsen in die Höhe kann einer Pflanze auch Schutz vor Bodentieren und anderen Gefahren bieten. Wenn du da hochkletterst in einem Baum, dann bist du ganz weit weg von dem nagewütigen Kaninchen da unten. Letzter Punkt, Verbreitung. Einige Kletterpflanzen nutzen Bäume als eine Art Plattform, um ihre Samen weiter zu verbreiten. Wenn du als Pflanze in die Höhe wächst, dann können deine Blüten oder Früchte leichter von Tieren erreicht werden und dadurch kannst du sicherstellen, dass deine Samen verbreitet werden. Du siehst, das Hochwachsen in einen Baum ist eine erfolgreiche Überlebensstrategie für viele Pflanzen. Das hilft ihnen einfach in ihrer Umgebung besser zu gedeihen. Jetzt wissen wir, warum die Pflanzen das machen, aber bevor wir einsteigen, müssen wir noch einmal die Begrifflichkeit klären. Ich habe mal nachgeschlagen, was ist denn die Definition von Kletterpflanze? Also, Räusper, ich lese das mal vor. Kletterpflanze ist die Bezeichnung für eine Pflanze, die einen ausgeprägten Wuchs nach oben hat und eine Klettertechnik, Kletterstrategie ausgebildet hat, da sie ihr Gewicht nicht selber tragen kann. Kletterpflanzen können ein- bis mehrjährige, krautige oder verholzende Pflanzen sein. Die meisten Kletterpflanzen können keinen Stamm ausbilden, um sich freistehend selber zu tragen, sondern finden an anderen Pflanzen, Felsen oder anderen Gerüsten Halt. Dadurch erreichen sie rasch eine optimale Ausrichtung ihres Blattwerks zum Sonnenlicht, ohne selbst tragende Stängel entwickeln zu müssen. Also, Kletterpflanzen sind Pflanzen, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, an anderen Pflanzen oder Strukturen emporzuwachsen. Sie nutzen dabei verschiedene Mechanismen, um Halt zu finden und in die Höhe zu wachsen. Jetzt fragst du, Jessica, welche Arten von Kletterpflanzen gibt es denn? In der ersten Einteilung kann man sagen, es gibt Kletterpflanzen, die können selber klettern und es gibt solche, die brauchen eine Ranghilfe. Wer kann sich selber festhalten? Da wären zum einen die Selbstklimmer. Selbstklimmer, die halten sich mit ihren Haftwurzeln oder Haftscheiben am Untergrund fest. Zum Beispiel der Pate Narcissus, der wilde Wein, der kann ganze Häuserwände nach oben klettern, hat eine wunderschöne rote Herbstfärbung, wenn er dann in der Sonne steht. Aber wenn du den dann abschneidest, dann ist deine ganze Wand voll von Resten von diesen Haftscheiben. Das sieht nicht schön aus, muss man einfach wissen, wenn du mit solchen Selbstklimmern arbeitest. Die hinterlassen meistens einfach Marken bei dir an der Hauswand. Wer klettert mit einer Haftwurzel? Ganz klar, kennst du auch das Efeu, das Hederer, aber auch sehr schön eine meiner liebsten Kletterpflanzen für den Halbschatten, die Kletterhortensie Hydrangea petiolaris. Andere Schling- und Rankpflanzen verfügen nicht über eigene Haftorgane. Die brauchen irgendeine Struktur, um da in die Höhe zu klettern. Das kann ein Seilsystem sein aus Edelstahl oder ein Gitter, wo sie dann hochwachsen können. In der Natur besagte Bäume oder Felsen. Einige von diesen Pflanzen haben einen umgebauten Sprosstrieb und halten sich damit fest. Eine Erbse zum Beispiel, die hat Rankorgane entwickelt. Die kann sich selbstständig an einer Unterlage wie einem Zweig oder wie einem Gitter festhalten. Andere Pflanzen winden und schlingen sich selber um die Unterlage. Also zum Beispiel der Spross vom Geißblatt, vom Lonicera oder bei der Akebie. Und ich denke, der bekannteste Vertreter unter diesen Schlingpflanzen ist der Blauregen, Wisteria. Dann haben wir noch die Spreizklimmer. Das sind Kletterpflanzen, wie die anderen Pflanzen, auch ein Ranggerüst oder auch ein Felsen oder Baum emporklettern, mit Hilfe langer, sparriger Triebe. Die besitzen keinen spezialisierten Mechanismus wie die Erbse, die da sich selbstständig drumherum schlingt, oder die Wisterie. Die haben auch keine Haftorgane wie der Wein oder Haftwurzeln wie das Efeu. Der Halt am Untergrund entsteht, indem sich die Triebe in ihrem Umfeld ja verspreizen, festklemmen. Die legen also praktisch immer einen Trieb nach dem anderen auf die Unterlage und gewinnen so an Höhe. Die lehnen sich praktisch an die Kletterhilfe an, fixieren sich dann durch Quertriebe und gewinnen so an Höhe. Eine zusätzliche Fixierung, damit die da nicht einfach seitlich mit dem Trieb abrutschen, können Stacheln oder Dornen sein. Wer fällt dir da natürlich sofort ein? Ganz klar, die Brombeere ist ein ganz typischer Spreizklimmer. Aber egal, ob die Pflanze Haftscheiben hat, sich windet, schlingt oder sich spreizt, alle Kletterer sind auf einen stützenden Unterbau angewiesen, wenn sie in die Höhe klettern wollen. In der freien Natur sind dies häufig Bäume, Sträucher, Felsen. Und Anne hat sich ja Kletterpflanzen für Bäume gewünscht. Wenn du die richtige Pflanze ausgewählt hast, dann kommen die da im Baum auch ohne große Hilfe zurecht. Dann klettern die selbstständig in die Höhe, verhaken sich dann in der Baumrinde oder schlingen sich um die Zweige. Lediglich in den ersten ein, zwei Jahren musst du ein bisschen helfen, ihr ein bisschen ja Stütze geben, dass sie da nicht gleich vom Baume runterfällt. Bevor wir aber zu den konkreten Pflanzen kommen, vorab eines: Wichtig, wenn du da einen Baum beranken möchtest, dann sollte der auch groß genug dafür sein. Also schon etwas bei dir im Garten stehen. Manch Kletterpflanze wird wirklich groß und wirklich schwer. Das ist ganz wichtig, damit der Baum dann nicht irgendwann von so einem großen Ungetüm von Kletterpflanze erdrückt wird. Aber du kannst natürlich auch ältere Bäume beranken lassen. Dann ist es aber wichtig, dass die Kletterpflanze da im dichten Wurzelteller des Baumes auch eine Chance hat, selber Wurzeln zu entwickeln und an diesem Standort, der ja schon durch Wurzeln besetzt ist, klarzukommen. Dann solltest du sehen, dass du da zwischen den Wurzeln einen guten Standort findest. Den kannst du ja vorsichtig freilegen. Vielleicht gibst du der Kletterpflanze ja auch noch ein bisschen Rhizomsperre am Anfang, dass die da die Chance hat, auch eigenes Wurzelwerk zu entwickeln. Für Kletterpflanzen eignen sich vor allen Dingen tief wurzelnde Bäume oder Bäume mit einem herzförmigen Wurzelsystem. Ich denke, es ist relativ eingängig, wenn du da einen Flachwurzler hast, also Birke, Ahorn, Robinie und Co., dann ist es für so eine kleine zarte Klematis nicht so einfach, da Fuß zu fassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Zudem solltest du darauf achten, einen lichten Baum auszusuchen. Also einen, der auf unsere Klematis da nicht so einen totalen Schatten wirft. Zum Beispiel die Kastanie, die macht einen ganz dichten, dunklen Schatten. Deswegen wurden Kastanien traditionell unter anderem auch im Biergarten gepflanzt. Weil in einem Biergarten, da lagert ja unterirdisch das Bier und die Kastanienbäume mit ihrem dichten Laubwerk produzieren einfach diesen tiefen Schatten. Also, der Baum sollte nicht zu klein sein. Wenn es ein alter Baum ist, dann sieh zu, dass deine Pflanze da tatsächlich auch die Möglichkeit hat, Wurzeln zu bilden. Gegebenenfalls arbeitest du mit einer Rhizomsperre. Keine Flachwurzler, lieber Pflanzen mit einem tiefen Wurzelsystem und sieh zu, dass du da nicht gerade den schattigsten Baum da bei dir im Garten aussuchst. Aber ich denke, das ist dir klar. Weiterhin, manch eine Kletterpflanze übernimmt irgendwann die Herrschaft da über den Baum. Bestimmt hast du sowas auch schon mal gesehen. Manch ein Baum, der ist vom Efeu ja gerade recht eingehüllt. Da siehst du eigentlich mehr Efeu als Baum. Der Baum kommt damit klar, aber ist die Frage, ob du das da bei dir im Garten haben möchtest. Oder nimm den japanischen Knöterich. Den mag ich persönlich überhaupt nicht. Der wird gigantisch gigantisch groß. Und für solche Pflanzen muss dein Baum auch wirklich groß sein. Da hast du dann am Ende einfach nur noch eine große Wolke, ja so Zuckerwatte-mäßig Pflanze. Das finde ich gestalterisch nicht so schön. Aber was ich gut finde, ist, wenn du zum Beispiel einen abgestorbenen Baum da bei dir im Garten hast. Ein ganz wunderbarer Lebensraum für ganz viele Tiere. Du kannst auch diesen Baum als Ranggerüst verwenden. Ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, bei dir Totholz im Garten ja nicht nur da liegen zu haben, sondern tatsächlich auch noch gestalterisch zu nutzen. Jetzt fragst du mich, Jessica, prima, mit welchen Pflanzen kann ich denn arbeiten? Dann sage ich dir, du kannst mit solchen Pflanzen arbeiten, die den Baum erstmal nicht erdrücken, sondern in ein harmonisches Miteinander gehen. Dabei würde ich jetzt Kletterpflanzen ausschließen, die nur Blattgrün produzieren, weil das bringt kein Miteinander. Dann hast du da einfach einen Baum zusätzlich nochmal innen drin begrünt und wir wollen ja einen Blickfang kreieren. Wir brauchen also Kletterpflanzen mit Blüten. Sie sollten auch mehrjährige sein. Einjährige lassen wir mal heute außen vor. Also, wir brauchen blühende, mehrjährige Kletterpflanzen. Dann sagst du jetzt ganz bestimmt, Blauregen, den hatten wir doch vorhin, die Glycinie. Dann sage ich dir, ja, Blauregen ist wunderschön, da an der Pergola oder an der Fassade. Aber der wächst wirklich schnell und schießt mit seinem Wachstum ganz schnell auch mal übers Ziel hinaus. Der ist meiner Meinung nach für die Begrünung eines Baumes nicht geeignet. Ich meine, überleg mal, der ist so kräftig, der kann eine Regenrinne zerdrücken, wenn er sich da erstmal rumgeschlungen hat. So, was haben wir denn dann noch? Da wäre zum Beispiel das Geißblatt, Lonicera henry. Diese Pflanze, die kennst du vielleicht auch unter dem Namen Je länger, je lieber. Das ist eine ganz beliebte Kletterpflanze, wächst auch schnell, interessante Blütenform, gibt es in ganz verschiedenen Farben, ist auch anspruchslos. Aber auch diese Pflanze wäre für mich nicht die erste Wahl, wenn es um die Begrünung von Bäumen geht. So, wen hätten wir jetzt noch mehrjährig und blühend? Wie wäre es zum Beispiel mit Camsis radicans? Das ist die amerikanische Klettertrompete. Die kommt aus dem südlichen Nordamerika. Die wächst dort in Sümpfen und Auen oder entlang von großen Flüssen. Ist auch stark wachsend. Die kann sich mit Hilfe von leicht schlingenden Trieben kann die sich festhalten. Zusätzlich bildet die auch noch wie der Efeu Haftwurzeln. Kommt daher auch ohne Kletterhilfe aus. Aber die macht mir auch ein bisschen zu viel Laub. Wäre auch nicht meine erste Wahl. Wenn du mich fragst, was meine Favoriten sind, das wären ganz klar Clematis. Kletterrosen. Fangen wir mal mit den Clematis an, mit den Waldreben. Clematis sind Hahnenfußgewächse, kommen aus der Familie der Ranunculaceae. Zu denen gehören auch Rittersporn, Anemonen, Christrosen und Akeleien. Die meisten Clematis, die sind auf der ganzen Welt verbreitet, sind holzige, mehrjährige Kletterpflanzen. Wir haben auch heimische Clematis. Das sind Clematis alpina, Clematis recta, Clematis vitalba und Clematis viticella. Die ist mittlerweile eingebürgert. Die Clematis montana kommt ursprünglich aus dem Himalaya und ist bekannt für ihre... Ja, die wächst einfach richtig schnell und kräftig. An dieser Stelle mal wieder ein bisschen Gärtnerlatein. Das Montana im Namen verrät uns die Herkunft der Clematis. Ja, ganz klar, ne? Montana, Montan. Kommt aus dem Himalaya. Das Gärtnerlatein hilft uns aber auch bei der nächsten Clematis. Die heißt Clematis texensis. Was glaubst du, woher kommt diese Waldrebe texensis? Klar, die kommt aus Texas und ist bekannt für ihre markanten Blüten. Die meisten Clematis sind tatsächlich auch winterhart. Die Gattung umfasst gut und gerne 250 Arten. Du hast also wirklich eine große Auswahl. Nicht nur die Blüten der Clematis sind wirklich schön und es gibt da ganz viele unterschiedliche Blüten. Das gilt auch für die Früchte. Die haben einen ganz besonderen Charme. Clematis haben wirklich auffällige Früchte. Können so bizarr ein bisschen ja fädrig sein, kugelförmig. Clematis also nicht nur wegen ihrer schönen Blüten, sondern tatsächlich auch im Winter noch eine Zierde da draußen bei dir im Garten. Die meisten großblütigen Clematis kommen gut mit einem halbschattigen Standort zurecht. Clematis, die kannst du wirklich gut verwenden, wenn du da einen Baum beklettern lassen möchtest. Die verschönern dann nicht nur den Stamm, sondern wenn die erstmal Fuß gefasst haben, dann klettern die auch weiter nach oben. Und wie gesagt, Clematis stehen gerne im Halbschatten. Also ist da ein Bereich unter der Krone eines Baumes ein wirklich guter Standort. Aber so ein Standort unter so einem Baum ist schwierig. Hier eignen sich tatsächlich nur einige Clematis-Sorten. So im Bereich der Unterbaumkronen, der ist schattig, das ist für die Clematis aber in Ordnung. In vielen Fällen ist er aber auch meistens trocken. Am besten kannst du dann mit Clematis der Alpina, Montana und Vitalba-Gruppe arbeiten. Hast du da einen eher lichten Baum, dann kannst du da die Auswahl erweitern. Clematis braucht einen humusreichen, durchlässigen Boden, deswegen musst du wirklich gucken, wo hast du da unterhalb des Baumes die Möglichkeit, dass die Pflanze sich da auch wirklich, dass sie da gut ankommen kann. Du kannst auch mit einer Rhizomsperre arbeiten, damit die Clematis die Chance hat, dort auch wirklich anzuwachsen. Verschiedene Clematis-Sorten blühen tatsächlich zu unterschiedlichen Zeiten im Garten. Du kannst also bei einer geschickten Sortenwahl den ganzen Sommer bei dir da Clematis-Zauber im Garten haben. Ich bin in der Folge 40 auch schon mal etwas tiefer auf das Thema Clematis-Verwendung eingegangen. Da kannst du ja auch noch mal reinhören. Also, Clematis unterscheiden sich nach ihrem Blütezeitpunkt, aber auch nach der Größe. Manch eine Clematis, die bleibt klein, zum Beispiel der Dr. Ruppel, der wird gut und gerne 2,50 Meter hoch. Das finde ich für unseren Baum, den wir da begrünen wollen, schlichtweg einfach zu klein. Das Gegenteil vom Dr. Ruppel ist die Clematis paniculata, das ist die Herbstwaldrebe. Die kommt aus Japan, aus der Mandschurei, Korea. Das ist eine wirklich stark wüchsige Kletterpflanze. Die wird schon mal gut und gerne 10 Meter hoch. Hat weiße Rispenblüten, ja, ich würde mal sagen so 3 cm breit. Riecht sehr gut und die gibt es dann im September, Oktober. Oder unsere heimische Waldrebe Clematis vitalba. Auch die schafft schon mal 10 Meter. Auch die hat weiße Blüten, aber der ein oder andere, vielleicht auch du, findet den Geruch unangenehm. So, und nun kommen wir mal zum Punkt, welche Clematis kannst du verwenden, wenn du da einen Baum begrünen willst und du willst da nicht so ein Riesenmonster oder so einen kleinen Dr. Ruppel haben, dann greif auf die Clematis montana zurück und die Clematis alpina. Die gehören auch zu den starkwüchsigen Clematis, können sich durchsetzen, brauchen wenig Pflege und wachsen schön hoch. Die brauchen auch nicht zwingend einen Schnitt, so wie viele andere Clematis-Arten. So, die Sorten von Clematis montana, die blühen früh im Jahr. Das sind diese ganz typischen Clematis-Blüten. Groß, offen. Clematis alpina, deren Vertreter, die blühen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und die haben eine glockenförmige Blüte. Also, Clematis montana, das sind diese großen sternförmigen Blüten. Clematis alpina, eher glockenförmige Blüten. So, natürlich habe ich dir auch noch ein paar Sorten mitgebracht. Clematis montana, ja, das waren diese großen sternförmigen Blüten. Blütezeit Ende April, Mai. Schnitt, wenn du die schneiden möchtest, gleich nach der Blüte. Wen kannst du da verwenden? Wie wäre es denn mit der Sorte Mylene? Sie hat eine wunderbare rosane Farbe und einen ganz bezaubernden Vanilleduft. Ich finde, eine der besten Clematis montana Sorten. Die ist kletterstark, robust, winterhart, eignet sich eigentlich perfekt zum schnellen Beranken. Nicht nur von Bäumen, sondern auch von Mauern oder einer Pergola. Diese Pflanze ist unglaublich wüchsig. Die braucht Platz. Unter besten Bedingungen erreicht die schon mal eine Höhe von 4 bis 7 Meter. Jetzt noch eine Clematis alpina. Wie wäre es denn mit der Sorte Francis Rives? Großblumige Clematis, kräftiges Blau mit einer weißen Mitte. Die erste Blüte April-Mai, zweite Blüte ab August. Mit einer Kletterhilfe klettert die Alpenwaldrebe Francis Rives bis zu 4 Meter hoch. In der Mitte der Blütenblätter sitzen gelbe Staubgefäße. Die Sorte Francis Rives, die glänzt ja nicht nur durch ihren Blütenzauber, zudem ist sie auch noch ausgesprochen frosthart. Diese Pflanze wurde 1966 das erste Mal erwähnt. Da wurde sie mit einer Auszeichnung geehrt und da hieß sie ursprünglich noch Blauer Riese. Erst 2 Jahre später wurde sie zu Ehren ihrer Züchterin Mrs. Francis Rives umbenannt in Francis Rives. Es spricht doch für die Qualität einer Pflanze, wenn die schon vor gut und gerne einem halben Jahrhundert da eine Auszeichnung bekommen hat. Es gibt noch viele andere Clematis da draußen. Ich könnte hier Sorten runterrasseln. Da wären zum Beispiel die wirklich großblumigen Clematis-Hybriden. Die sind das Ergebnis gezielter Kreuzungen verschiedener Clematis-Arten. Die haben wirklich große Blüten. Die können gut und gerne einen Durchmesser von 10 cm erreichen. Es gibt aber auch echte Clematis-Klassiker. Da wäre zum Beispiel Nelly Moser. Die zeichnet sich durch große, rosa-weiße Blüten aus. Diese Blüten haben dann auch noch so einen lila Mittelstreifen. Diese Clematis blüht auch zweimal und erreicht gut und gerne eine Höhe von 4 Metern. Intensive Mittagssonne findet die nicht so gut. Oder ein anderer Klassiker, da muss ich immer an mein Elternhaus denken, das ist The President. Dunkelblaue Blüten, bis zu 16 cm im Durchmesser. Auch diese Clematis blüht zweimal im Jahr, sieht richtig schön mit Kletterrosen aus und erreicht gut und gerne 3 Meter, 4 Meter vielleicht. So, und das ist jetzt die Vorlage, bringt mich zu der anderen großen Pflanzengruppe, die du für die Verschönerung von deinen Bäumen da im Garten nutzen kannst, Kletterrosen, Ramblerrosen. So, Rosen. Machen wir doch jetzt mal endlich wieder einen Sprung. Yay, keine gute Podcast-Folge ohne einen Sprung. Wohin springen wir heute? Wir springen mal in die griechische Mythologie. Woher kommt denn die Rose? Laut griechischer Mythologie. Nun, der griechischen Mythologie zufolge erschuf die Göttin der Blumen, Chloris, eine neue Blume, indem sie einer verstorbenen Nymphe Leben einhauchte. Dionysos, der Gott des Weines und der Pflanzen, verlieh dieser neuen Blume wunderbaren Duft. Und Aphrodite, die Göttin der Schönheit, gab der Rose ihren Namen. Aphrodite hatte einen Sohn. Dieser Sohn heißt Eros. Eros ist der Gott der Liebe und der Begierde. Jetzt nimm mal den Namen Eros und spiel mal ein bisschen mit den Buchstaben, arrangier die neu und daraus wurde dann Rose. Heute umfasst die Gattung Rosa gut und gerne 150 Arten von aufrechten, kletternden, hängenden, mehrjährigen Sträuchern mit tausenden von Sorten. Alle diese Sorten stammen ursprünglich von einer sehr kleinen Anzahl ursprünglicher Rosen aus Asien, die dann mit heimischen, europäischen und amerikanischen Wildarten gekreuzt wurden. Der Prozess, die wilde Rose in eine Gartenpflanze von ja unglaublicher Vielfalt zu verwandeln, begann schon vor einer langen Zeit. Die ersten gezüchteten Rosen könnten bereits 3000 vor unserer Zeitrechnung in China bewusst angebaut worden sein. Die wurden vor allen Dingen zur Herstellung von Rosenwasser und in parfümierten Ölen für medizinische Zwecke und als Dekoration für Feiern verwendet. Der Philosoph Konfuzius berichtet, dass um rund 500 vor unserer Zeit Rosen in den Gärten des Kaiserpalastes wuchsen und die Bibliothek des chinesischen Kaisers eine große Anzahl von Büchern zu diesem Thema enthielt. China ist übrigens die einzige Quelle für gelbe Rosen. Alle gelben Rosensorten haben da ihren Ursprung. Denn bei uns hier in Europa gibt es keine gelben Wildrosen. Auch schon die alten Ägypter badeten in Rosenwasser, streuten Rosenblätter aus, damit die Bäume gut dufteten. Auch die Römer züchteten Rosen in großen öffentlichen Gärten. Ich denke, in jedem mittelalterlichen Kloster gab es Mönche, die züchteten nicht nur Kräuter, sondern auch Rosen. Du siehst, Rosen werden schon ganz lange gezüchtet. Gab auch einen steten Austausch da von Pflanzenzüchtern. Während ich das hier gerade so einspreche, denke ich mir, ich könnte eigentlich auch mal eine ganze Folge zur Rosengeschichte machen. Da fällt mir auch ganz naheliegend auch gleich ein, weißt du eigentlich, was das Wort Rosenkrieg wirklich bedeutet, woher das Wort kommt? Das kommt ursprünglich nicht vom Streit zwischen Eheleuten, der im schlimmsten Falle auch noch öffentlich ausgetragen wird, sondern tatsächlich war dieser War of Roses, der Rosenkrieg, der fand unter Blutsverwandten statt. In England gab es 2 große Adelshäuser, das Adelshaus Lancaster, das Haus York. Die waren ursprünglich verbündet und das kannst du auch auf ihren Wappen erkennen. Beide hatten in ihrem Wappen jeweils das gleiche Symbol, nämlich eine Rose. York hatte eine weiße Rose, Lancaster eine rote. Und dann, ja, gab es Streit. Und worum stritten sie? Um die englische Thronfolge. Das führte dann zum handfesten Krieg. Und diese ehemalige Verbundenheit, die basierte ja eigentlich auf Verwandtschaft, denn beide Adelshäuser stammten vom gleichen Haus ab, vom Haus Plantagenet. Und das hatte im 12. Jahrhundert Heinrich II. Als König von England hervorgebracht. Damit kam es jetzt aber dazu, dass beide Adelshäuser dann ab 1455 für sich andere auf den Thron durchsetzen wollten und dann gab es den Rosenkrieg. So, zurück zum eigentlichen Thema, zu unseren Kletterrosen. Die erreichen gut und gerne 2 Meter, 3 Meter Höhe. Selten werden die noch größer. Diese Kletterrosen haben kräftige, lange und bestachelte Triebe. Die meisten Sorten blühen auch 2-mal im Jahr, werden leider halt nur 3 Meter hoch. Die wachsen oft aufrecht, brauchen eine Rankhilfe und müssen auch von dir festgebunden werden. So eine Kletterrose finde ich wunderschön für einen Rosenbogen, für die Hauswand. Aber um da in die Höhen von deinem Baum hochzuklettern, da bleibt die einfach zu klein. Mit 2-3 Metern erreicht die ja vielleicht gerade mal so die ersten Äste. Das kann schön aussehen, wenn du nur den Stamm begrünen willst. Aber wir wollen ja Pflanzen haben, die richtig hoch in die Bäume hineinwachsen und dann dort Blütenzauber versprühen. Das heißt, das bringt uns jetzt zu den Rambler-Rosen. Die haben weichere, zartere und auch biegsamere Triebe. Die meisten Sorten blühen aber nur 1-mal im Jahr, dafür aber überwältigend schön. Ramblerrosen, der Name kommt von dem englischen Wort ramble und das bedeutet übersetzt umherschweifen. Die sind relativ, ja, das ist eine junge Züchtung. Die wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die gezüchtet. Und das geschah durch die Einkreuzung der chinesischen Büschelrose, der Rosa multiflora und Rosa vichuairana. Dadurch entstand eine ganz neue Gruppe von kletternden Rosen mit eben diesen langen und biegsamen Trieben. Die ist in der Lage, an robusten Bauteilen und Bäumen bis zu 10 Meter hoch zu ranken. Ramblerrosen, die solltest du auch so wenig wie möglich schneiden, denn die blühen am vorjährigen Holz. Wenn du die zurückschneidest, dann hast du da keine Blütenpracht. Wenn du das aber trotzdem tun möchtest, dann am besten gleich nach der Blüte Juli, August. So, und natürlich habe ich jetzt auch ein paar Sorten für dich. Da haben wir als erstes die Ramblerrose Felicity et Perpétue. Die eignet sich richtig gut für deinen Baum. Aber auch Pergolen, Wände, Rosenbögen. Die ist hitzeverträglich, pflegeleicht, wächst aufrecht, stark und schnell, erreicht fix eine Höhe von 5 bis 7 Metern. Wenn die aber gut steht und die fühlt sich da bei dir im Garten zu Hause, dann erreicht die schon mal 12 Meter. Dann hat sie auch eine Breite von bis zu 15 Metern. Überleg dir das mal. Was muss das für ein Rosenzauber sein? Milchweiße gefüllte Blüten, leider nur 1-mal blühend, dafür wunderschöner Duft. Diese Rose wurde von Henri Antoine Jacques 1828 aus Rosa sempervirens und Old Blush gezüchtet. Was ich schade finde, ist, diese Rose hat gefüllte Blüten. Ich persönlich finde offene Blüten aus vielen Gründen besser. Ich persönlich mag keine gefüllten Blüten. Ich finde einfache Blüten schöner. Das muss aber jeder für sich selber wissen. Unsere Natur findet offene Blüten auch besser als gefüllte. Wen habe ich jetzt mitgebracht mit offenen Blüten? Bobby James. Das ist eine ganz robuste Ramblerrose. Auch die erblüht leider nur 1-mal im Jahr. Dafür entschädigt die dich aber mit überreicher Blütenfülle. Wie Schneebälle leuchten die dichten, weißen Blüten da in der Sonne. Die Sorte Bobby James ist eine Multiflora-Ramblerrose. Die ist aus dem Jahr 1961. Und der Bobby James, der steht gerne im Halbschatten. Ist winterhart. Schafft auch minus 20 Grad, no problem. Kletternde Rose, lange Triebe, starke Stacheln. Ich hatte selber mal einen Bobby James. Ja, das tut echt weh, da musst du aufpassen. Dunkelgrüne Blätter, robust, resistent gegen viele Pilzkrankheiten. Ideal für deinen Baum da reinzuklettern, schafft 10 Meter. Wen habe ich noch? Apple Blossom. Einfache Blüten, zartrosa, leichter Duft. Auch die nur 1-mal blühend. Gelegentlich kannst du damit einer Nachblüte rechnen. Auch die stark wüchsig, hat im Gegensatz zum stacheligen Bobby James kaum Stacheln. Und auch die ist sehr robust. Die schafft ungefähr 5 Meter. Also nur die Hälfte vom guten Bobby. Jetzt gibt's einen auf die Nase. Lückefand oder zu Deutsch Glücksfund. Aus dem Jahr 1930, auch das ist ein Rambler, halbgefüllte rahmweiße Blüten, aber wunderbarer Duft. Auch der verträgt den Halbschatten und auch der klettert dir in deinen Baum. Jetzt zum Finale, zum großen Finale dieser Podcast-Folge werden wir auch nochmal richtig groß. Ich habe eine Rambler-Rose für dich, deren Namen ist nicht geeignet für ein Podcast-Mikro. Diese Rose heißt Philips Kiftsgate. Ich schreibe dir das auf jeden Fall nochmal unten in die Beschreibung. Das ist eine äußerst gesunde, wüchsige Rose und die wird wirklich groß. Hat Massen von kleinen weißen Blüten, starker Moschusduft. Das ist eine robuste, äußerst stark wüchsige Rose. Jede Blüte ist nach außen gerichtet und dann hast du da ja im Baum ein Blüten mehr. Die blüht ein bisschen später als die meisten Rambler, im Juni, Juli. Das Wunderschöne an dieser Rambler-Rose, ebenso wie diese Fülle von Blüten, gibt es genauso wunderbar kleine, ovale, korallenrote Hagebutten. Diese Rose gibt es seit dem Jahr 1964 bei uns. Also, weiße Blüten, Duft nach Moschus. Und jetzt sagst du, Jessica, du hast doch überhaupt nicht gesagt, wie groß diese Rose wird. Das habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Grand Final. Jetzt würde ich mal Trommelwirbel. Diese Rose schafft bis zu 18 Meter Höhe. So, das ist doch mal ein echtes Finale für eine Podcast-Folge. Stell dir das vor, 18 Meter Rambler-Rose mit wunderbaren weißen Blüten. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Sorten. Dies hier mal ein kleiner Einblick in die Kletterpflanzen für deinen Baum. Ganz zum Schluss doch nochmal ein kleiner Tipp für dich. Du kannst grundsätzlich auch beide Pflanzen miteinander verwenden. Du kannst Kletterrosen und Clematis miteinander kombinieren. Die meisten Vertreter der Familie Clematis, die wuchern nicht allzu stark, machen damit ja der Rose keine Konkurrenz. Mit den Rambler-Rosen würde ich da aber ein bisschen aufpassen. Die lassen, ich denke mal, kaum einer Clematis wirklich Chance. Wenn du die beiden bei dir im Garten miteinander kombinieren möchtest, erst die Rose pflanzen, dann die Clematis. So, besuch mich doch mal auf Instagram, da findest du mich auch als Gartencoach. Da poste ich regelmäßig über das Who ist Who der Pflanzenwelt. Und wenn es was Schönes zur Podcast-Folge gibt, dann mache ich dazu natürlich auch einen Post. Und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, gleich deine Bäume beranken zu lassen. Ich wünsche dir und deinen Clematis und Rambler-Rosen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.